kleine technische Schwierigkeiten gehabt. Wir haben heute viel zu tun, würde ich sagen. Ich gehe davon aus, dass all die, die sich für Klausur angemeldet haben, sitzen jetzt hier. Das sollen Stand heute Morgen 48 Studierenden sein. Sind jetzt nicht alle 48 da, aber gut, macht ja nichts. Gut. Wie verfahren wir heute? Ich habe jetzt auf OLAT zwei neue Dateien hochgeladen und eine alte Datei rausgenommen. Ich habe Klausur-Dummy rausgenommen und stattdessen habe ich Originalklausur hochgeladen, aber geschwärzt, also anonymisiert. Reihenfolge von Aufgaben, Teil, so 30% von Aufgabestellung ist zu sehen. Und das ganze Volumen ist besser einzuschätzen für die nächste Woche als durch Klausur-Dummy. Außerdem habe ich Klausurübersicht eingerichtet. Das zeige ich gleich, damit fange ich an. Und das hat etwas gedauert, ich hätte das lieber letzte Woche noch hochgeladen, aber das hatte damit zu tun, dass die Tutorinnen von mir darauf angehalten wurden, dass sie mir auch eine Aufgabe jeweils zusteuern. Also nicht direkt die Aufgabe, die dann in den Klausuren besprochen wurde, aber so die Aufgaben, die man mit meisten Teilnehmenden in der Klausur besprochen hat und auch ja, in der Gruppe besprochen wurde. Nicht einfach irgendwie präsentiert, abgehakt, weitergegangen, sondern die Aufgaben, die besonders prominent erscheinen. Ich habe sogar gesagt, gib mir die Aufgaben, die den Teilnehmenden meisten Spaß gemacht hat, wenn es solche Aufgaben gegeben hat. Somit sind in dieser Klausur drei Aufgaben, die ich von den Tutorinnen bekommen habe. Das heißt, mindestens drei Aufgaben an Fragestellung, vielleicht an Datensatz. Es kann sein, dass Datensatz ist der, den ihr kennt, aber die Fragestellung ist anders. Oder die Fragestellung kennt ihr, aber der Datensatz dazu, zu dieser Fragestellung, ist anders. Aber es wird für diejenigen, die die Tutorien besucht hatten und dort mitgearbeitet haben, werden sie dadurch honoriert, dass in der Klausur etwas Bekanntes wiederzufinden sein wird. Apropos, wir haben in der letzten Sitzung Evaluation gemacht, Evaluation dieser Veranstaltung, und hier sind die Ergebnisse. Eigentlich sind sie nur für mich persönlich, aber ich stelle sie gerne hier hoch und dann könnt ihr auch lesen. Zumindest ihr seid da anonym und ich mache daraus jetzt kein Hehl. Lest das einfach so, für mich war das sehr erkenntnisreich und danke ich allen, die dort teilgenommen haben. Das waren 17 Teilnehmenden. Hätte ich jetzt mehr gewünscht, dass das mindestens das Doppelte ist, aber gut, in der letzten Woche waren jetzt nicht viele da. Gut, das heißt, ich habe jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt für Haupt- und Nebenfachstudierenden die Klausurstruktur zeigen. Ich werde jetzt dann das Original-Klausurblatt geschwärzt, jeden Einzelnen durchgehen und jede einzelne Aufgabe besprechen. Und ihr habt die Möglichkeit, Hand hochzuheben nach jeder Aufgabe oder zum Schluss. Ihr habt auch die Möglichkeit, im Laufe der Woche mir eine E-Mail zu schreiben oder im Laufe der Woche vorbeizukommen und irgendwelche Fragen zu stellen. Aber in dieser Woche empfehle ich jedem von euch, in den Tutorial reinzugehen. Eins. Und zweitens, unbedingt, besonders für Nebenfach- oder nur für Nebenfachstudierenden, zu Frau Erimann und zu Frau Zoch zu gehen, weil von dort bekomme ich gut ein Drittel der Aufgaben für die Nebenfachklausur und diese Aufgaben habe ich Stand heute Morgen nicht. Das heißt, wenn wir jetzt direkt zur Übersicht gehen, wenn man jetzt auf die Tabelle links, ich werde das gleich verkleinern noch, beziehungsweise ranzoomen, aber in den ersten drei Spalten, beziehungsweise in der zweiten und dritten Spalte sieht man die Kolumnen für Hauptfachstudierenden und hier im Nebenfach sehen wir, dass ab Morphosyntax, schaut bitte hin, ab Morphosyntax und weiter rechts, alles ist identisch. Alles, was wir heute ab Morphosyntax besprechen, ist das klar, ist das deckungsgleich. Das sind für beide Haupt- und Nebenfachklausuren identisch. Ich hätte auch gerne die Aufgaben in der Phonetik und Phonologie von Nebenfach heute präsentiert, beziehungsweise die typischen Aufgaben. Und auch in der Morphologie, aber ich hatte sie nicht. Ich gehe davon aus, dass ich das wahrscheinlich so Freitagnachmittag bekomme, kurz vor Feierabend. Und Montag ist gleich die Klausur. Und dann, aber es sind jetzt, glaube ich, nur 12 Teilnehmenden, die im Nebenfach Klausur schreiben möchten. Also wenn es auch doppelt wird, ist es jetzt nicht viel. Mir geht es nur darum, dass ich halbe Stunde lang an der Drucker stehe, weil ich das nicht einfach laufen lassen kann und gehen kann und dann irgendwann mal abholen. Aber gut, deswegen einzige Möglichkeit, diese Leerstellen bitte in dieser letzte und vorletzte Kolumne für euch zu klären, ist leider nicht in dieser Veranstaltung. Die Möglichkeit ist, in dieser Woche nochmal morgen und am Donnerstag, glaube ich, finden die Vorlesungen statt, hinzugehen und die betreffenden Dozierenden fragen, ich habe vor, die Klausur in Nebenfach zu schreiben, ich hätte gerne Vorstellung, in welcher Art und Weise die Aufgaben dort auffallen werden. Ja? Deswegen, wenn ich jetzt kurz gleich zum Wesentlichen komme, wenn jetzt hier 201 erreichbare Punkte stehen, mit 101 hat man die Klausur bestanden und ich weiß nicht, wie viele jetzt hier sein werden, aber bei 100%, mit 51% hat man die Klausur bestanden. Jetzt kommt die gute Nachricht. Also irgendwie haben wir das sehr lange Zeit verheimlicht, aber die Studenten kriegen alles raus irgendwann mal. Diese Klausurnote ist nicht endnotenrelevant. Wer wusste das nicht? Ja. Rest wusste er schon. Also im Endeffekt geht es hier nur ums Bestehen oder Nichtbestehen. Der Grund dafür ist, dass bis 2014, als die Note noch Endnote relevant war und viele Studierende schlechte Noten bekommen hatten, wir haben so eine Umfrage gemacht und viele haben auch gesagt, ja, ich habe gleich irgendwie 3 gekriegt in der Einführungsklausur und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin da falsch. Und das war so ein bisschen Abwanderungsgrund von unserem Fach. Und deswegen, die meisten Klausuren im ersten Semester, nicht nur hier, nicht nur das hier, aber die meisten, also große Mehrheit der Klausuren und Prüfungen, haben keine Endnote-Relevanz. Die werden nicht in der Kalkulation der Endnote mit einbezogen. Im Endeffekt, wenn wir das so in Studentensprache übersetzen, geht es ja nur ums Bestehen oder Nichtbestehen. Deswegen auch 101 und 100, also 51. Speziell für diese Klausur kann ich aber zufügen oder kommentieren, es wird wahrscheinlich sehr leicht werden, die Klausur zu bestehen, aber es wird nicht leicht sein, in den Einserbereich zu kommen. Okay, also das war auch so didaktische Absicht so ein bisschen, weil wir jetzt die Freiheit haben, könnt ihr euch so ein bisschen testen, wie gut ihr mit diesen mit dieser empirischen Perspektive Umgang mit Daten und solchen Sachen umgeht. Ja, weiß nicht, wie viele von euch jetzt Leipziger Glossierung sich mal angeschaut hat und nicht mehr angeschaut, sondern auch verwendet hat und so weiter. Die Aufgaben, die meisten Punkte geben, nämlich 12, das ist der höchste. Ihr könnt ja auch noch in Einzelnen sehen. Und dann habe ich noch thematisch nochmal gruppiert, wo lohnt es sich, meiste zu machen in der Vorbereitung, damit man auch die meisten Punkte bekommt. Aber ich erkläre die Hintergründe. Also mein Ziel heute ist, so viel Übersicht und so viel Information zu geben, dass man idealerweise gut vorbereiten kann und dann auch in der Klausur selbst so die Kräfte besser einteilen kann. Okay, die meisten Punkte bekommt man tatsächlich in 2 Bereichen, Phonetik, Phonologie und Morphologie. Warum? Also wenn es nach mir wäre, würde ich jetzt die Punktenzahl, die beide in Einzelnen geben, summieren und die Aufgaben in der Syntax formulieren und irgendwie 100 Punkte nur aus dem Bereich Syntax geben. Der Grund, warum Phonetik, Morphologie und Morphologie in dieser Klausur so prominent vertreten ist, nämlich im Hauptfach, weil wir davon ausgehen, also Phonetik und Phonologie und dann auch die Morphologie, von Zahl her sind die Aufgaben identisch, also 6 Aufgaben von beiden Bereichen, weil wir davon ausgehen, dass die Studierenden neben dieser Veranstaltung noch eben diese 2 Veranstaltungen besuchen. Das ist so die Annahme. Und auch von Anteil her gibt es hier Phonetik extra, Phonologie extra. Da gibt es noch Morphologie 1 und Morphologie 2 und Morphosyntax. Also von anteilig ist in dieser Veranstaltung diese beiden Themen am stärksten vertreten. Wenn wir jetzt noch parallel einen Syntaxkurs laufen hätten, dann würden wir auch Studierenden aus dieser Veranstaltung empfehlen, auch dort mal reinzugehen. Und dann hätten wir das Thema auch etwas prominent. Aber wir haben jetzt tatsächlich so Gewicht, genau so projiziert die Gewichtung, wie wir auch in der Vorlesung hatten. Genau, das ist der Grund. Wir haben dann, also wenn wir jetzt drei Bereiche uns schauen, Phonologie, Morphologie und Syntax, dann haben wir 6, 6 und 5 Aufgaben und eine Aufgabe kommt aus der Morphosyntax. Das ist 3.1, eine einzige Aufgabe. Wir hatten auch eine einzige Sitzung gehabt. Dann kommen wir zu Semantik und Pragmatik, jeweils 3 Aufgaben mit 22 und 25 Punkten. Und da haben wir eine einzige kleine Aufgabe aus der Korpuslinguistik und ich kann auch zeigen, gleich zu welchem Thema das auch ist. Wichtig ist an der Stelle Folgendes. Von Umfang her scheint die Klausur, das ist ganz wichtig, also es gibt viele technische Fragen, die wir heute klären, da sparen wir alles bitte nächste Woche. Die Klausur besteht aus 15 Seiten. In der Regel war unsere Klausur immer 12, nicht mehr als 12. Warum ist das 15 jetzt? Weil das ist eine Scanner-Klausur und ich müsste leider, weil die Plätze für manche Aufgaben irgendwie nicht ausgereicht haben, immer Zusatzblätter geben. Und im Endeffekt, zwar habe ich eine 12-seitige Klausur konzipiert, zurück bekam ich aber immer 15, 16, also 14, 15 Seiten. Jetzt habe ich dafür die Plätze für die Antworten gestreckt und es gibt keine Schmierpapier. Punkt. Das ist ein Imperativ. Es gibt kein Schmierpapier. Also es gibt von euch kein Schmierpapier und es gibt von mir auch kein Schmierpapier. Ich erkläre auch, warum. Gleich. Weil jedes Klausurblatt ist ein Unikat, hat einen Barcode und korrespondiert mit eurer Matrikelnummer. Wenn ich ein Schmierblatt gebe, dann sagt beim beziehungsweise dann wird dieses Schmierblatt nicht als Teil der Klausur erkannt von dem Scannergerät und dann auch von dem System. Und er gibt bei jeder, also wenn ich jetzt 60 Klausuren scanne, gibt es 60 Fehleranzeigen. Macht irgendwie keinen Sinn. Ja? Also meins ist, und ich glaube, das ist auch euer Interesse, dass ihr binnen 48 Stunden Antworten habt, die Ergebnisse habt. Ja? Und das ist auch mein Interesse. Ich habe eine lange Feldforschungsreise nach dieser Klausurwochen und deswegen möchte ich nicht, das auch noch dort mit so einem Stick mitzunehmen und die Klausuren korrigieren. Deswegen möchte ich, dass diese Scannen-Prozedur selbst sehr einfach und ohne Fehler läuft. Ja? Gibt es zu dieser Übersicht Fragen? Haben Nebenfachstudierende irgendeine Frage? Weil im Endeffekt alles, was ich jetzt bis Morphosyntax bespreche, betrifft Nebenfachstudierende nicht. Wie viele sitzen jetzt hier ganz kurz? Mal Hand hoch. Nebenfach, ja. Ja, gut. Okay. Gut. Ich habe das jetzt hier hochgeladen und fange ich gleich damit an. Vielleicht erste Frage vorab, wer hat schon mal eine Scanner-Klausur geschrieben, hier an dieser Universität? Okay, das ist, es gibt ein Unternehmen, ein weltweit agierendes Unternehmen, heißt Electric Papers und die haben diese Universität irgendwie als Kunde und die Dozierenden bekommen einen administrativen Zugang auf deren Server und ich erstelle seit 2013 oder 13, genau, das war Sommersemester 2013, seitdem erstelle ich dort alle Klausuren, die ich zu verantworten habe. Das heißt, das funktioniert so, dass ich für alle Einführungsklausuren einen Aufgabenpool habe. Und dann abhängig von der Gruppe, also wie stark ihr euch, also wie gut ihr mitgearbeitet habt, dann kann ich ungefähr so einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich persönlich gehöre jetzt nicht, oder unser Fach hat nicht diese Kultur, darauf zu stehen, dass die Leute durchfallen. Also es gibt einige Fachbereiche, die einfach stolz sind, da bei uns wären 2/3 durchgeführt. Das zeigt so. Also für mich ist das Katastrophe. Also die einzige Möglichkeit, von euch Feedback zu bekommen, wie gut oder wie schlecht ich gearbeitet habe, ist, wie gut ihr da schlecht die Klausuren schreibt. Deswegen, mein Interesse ist immer in dubio pro Studierenden. Okay, das ist die, für alle Scanner-Klausuren, die ihr hier schreibt oder generell an dieser Universität schreibt, haben einen und denselben Kopf. Und das ist das hier. Also Matrikelnummer, achtet bitte, dass das nicht mit 1, sondern mit 0 anfängt, damit sich das nicht verschiebt. Und hier, dort bitte Kreuze stellen, aber auch Matrikelnummer dort eintragen, Name und Vorname. Das wird einmal gespeichert und das ist eine ID. Ihr seht oben da, wo es Muster steht. Auf dem Originalklausurblatt steht ein Barcode, ein originelles Barcode nur für diese 15 Seiten, was wichtig ist. Ihr dürft bitte die Ecken links und rechts, und unten gibt es auch solche Ecken, nicht beschädigen, nicht beschriften, nicht irgendwie. Was noch bei Scannerklausuren wichtig ist, dass keine Getränke auf dem Tisch liegen während der Klausur, weil wenn die bekleckert werden, beim Reinscannen, Reinschieben, irgendwie gibt auch Fehler. Das heißt, gelesen werden diese Ecken, damit wird die Seite erkannt und alle Häkchen werden auch gelesen. Okay. Also eigentlich einfache Sache, aber ich wundere mich immer trotzdem, wie viele Fehler dort gemacht werden. Also sehr oft kommen die Fehler, zum Beispiel, dass man 0 nicht als die erste Linie, sondern 1 und mit 1 meinetwegen macht man dort irgendwo eine, also Reihen heißt nicht Ziffern selbst, sondern an welcher Stelle Matrikelziffer steht. Ja. Ja, das war's. Also wenn man Matrikelnummer mit 9 anfängt, aber an der zweiten Stelle steht, dann nehme ich zweite Reihe, da wo 9 steht, am Ende und mache ich Kreuzchen. Ja, und viele denken, eigentlich ist das einfach, aber man macht genau umgekehrt. Ja, deswegen sicherheitshalber bitte, damit ich jetzt nicht Philprom anrufen muss, wie Matrikelnummer eigentlich lautet oder nach Namen suchen muss, bitte trotzdem oben in diesen Matrikelnummerkästchen da bitte trotzdem die Sachen eintragen. Also ganz einfach, Matrikelnummer sollt ihr auch mitbringen, beziehungsweise Goethe-Karten müsst ihr mitbringen. Gleich fängt das auf der ersten Seite, fängt das mit einer Aufgabe an. Ich versuche das so zu vergrößern, also maximale Größe. Sieht man das von hinten auch, ganz hinten, sieht man das? Ja, sehr gut. Also, alle Themenblöcke haben Überschriften obendrauf. Also, wenn Phonetik jetzt da steht, das wird auf alle anderen Seiten mitgegangen, als ein Kopf. Ja? Dann haben wir transkribieren Sie, dann ist das mit so einem Tippex einfach rübergezogen nach IPA-Konvention. Da gibt es 3 Punkte. Diese 3 Punkte brauche ich nicht, aber das ist für euch, weil im System diese Punkte hinterlegt. Ja? Genau. Also das ist eine ganz kleine Aufgabe und das da oben, also wenn ich die Maus bewege, sieht man das, ja wunderbar. Das ist für mich, also hier kreuze ich an, wenn das richtig gemacht ist und je nachdem, wie gut die Aufgabe gelöst ist, das ist für mich, von Prüfer auszuführen, steht hier auch. Scanner-Klausur heißt, dass genau diese Punkte dann wahrgenommen werden von der Maschine und zusammengezählt. Deswegen Fehler, irgendwie hat falsch gezählt oder lalala. Ausgeschlossen. Das macht alles Maschine. Okay? Jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt und das ist vielleicht auf der Liste Nummer 2 ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist dieses Feld hier. Ja? Dieses Beschriftungsfeld. Alles, was außerhalb dieses Felds geschrieben wird, wird nicht gescannt und gelesen. Beziehungsweise es wird gescannt, aber es wird nicht gelesen. Ja? Wenn ihr jetzt hier rüber was schreibt, ganze Zeit, oder wenn ihr drunter was schreibt, dann gilt das nicht. Warum ist das wichtig? Also dieses Feld ist bei der Einstellung ein 5-zeiliges Feld. Ich stelle das so ein und bitte nehmt die Länge dieses Felds als Indiz meinerseits, was für eine Antwort ich eigentlich von euch verlange. Es geht nicht darum, dass man mit irgendwelchen Textgestaltungen kokettiert. Guck mal, wie lange Essays ich schreiben kann. Es geht bei manchen Aufgaben um dezidierte Einsatzantworten mit 2 unterstützenden Sätzen. Ich meine, wenn ihr auf Englisch mal die Texte geschrieben habt, dann ist das so eine bisschen britische Schule. Wie gestaltet man einen Absatz, einen Hauptsatz und 3, 4 unterstützende Sätze? Neuer Absatz, ein Hauptkernaussage und dann 3, 4 unterstützende Sätze. So eine deutschsprachige Tradition ist ein bisschen so die Argumente, Antiargumente, Antwort und das ist so eine Architektur, ja, auf dem Text. Also braucht viel Platz. Hier bitte nicht. Ja. Letztes Jahr gab es eine Aufgabe und ich habe höchste Punktzahl gegeben, das war so eine halbeseitige Antwort und eine Studentin hat einen Satz geschrieben und ein Beispiel darunter, hat dabei 2 Begriffe verwendet, hat auch höchsten Punktzahl bekommen. Genau, kumulativ, sehr ökonomisch, aber absolut auf den Punkt genau geantwortet. Und das ist ganz wichtig. Deswegen, wie zwinge ich euch in Einführungsstrichen dazu? Indem ich die Felder bereits so gestalte, wie ich mir das vorstelle, wie die Antworten ich mir vorstelle. Deswegen ist diese Klausur 15-seitig, weil ich großzügig war, aber auch nicht so großzügig, dass ich gesagt habe, ach, schreibt, wie viel ihr wollt. So ist es auch nicht. Ja? Punkt 1, ihr habt gesagt, das ist Wichtigkeit Punkt 2. Wichtigkeit Punkt 1 ist die lesbare Schrift. Ja? Das ist wirklich, manchmal sitzen wir 5 Kollegen und dann rätseln, was ist das eigentlich für... Wir haben zwar eine Musis-Kamera, mit denen wir alte Palimpseste lesen können, mit Infrarot, aber also wenn Herr Gippert das nicht lesen kann, dann lasse ich das sein. Ja. Deswegen, lesbare Schrift ist also ein Riesen, also ich weiß nicht, ich gebe eine Pizza aus. Ja. Also das ist ganz wichtig. Ich stelle das mit der Zeit sehr fest, dass das sehr hinderlich sein kann, in eurem Interesse auch, wenn ich das nicht verstehe, was da eigentlich steht. Aber ich eigentlich darauf, also ich lese die Klausuren sehr genau, akribisch und auch sehr lange. Und irgendwann mal erkenne ich auch, okay, das ist in dieser Handschrift das und das. Okay? Gut. Zu diesen Punkten bei anderen Aufgaben spreche ich jetzt nicht mehr. Ja? Okay, das war die Aufgabe 1.1. Wir kommen zur Aufgabe 1.2. Hier haben wir die Beispiele unten. Da, wo A und B steht, und da, das sind 2 verschiedene Beispiele von Klassenkriterien und das sind mehrere und die kann man mit einem Begriff, wir nennen das auch Hyponyme, also mit einem übergeordneten Begriff abdecken aus der Phonetik. Ja? Nicht, das ist eher so ein bisschen Metasprachekompetenz. Abfrage der Metasprachekompetenz auf Basisebene. Übrigens, ein Indiz nach der Schwierigkeit ist auch die Punktzahl, die ich vergebe. Die erste Aufgabe ist sehr, sehr einfach. 3 Punkte. Zweite Aufgabe, das hier sind 5 Punkte. Auch gehört zum Schwierigkeitsgrad von 1 bis 5 auf 2. Ja, also sehr einfach. Alles, was bis 3 geht, gilt als basal und einfach. Ja. Wichtig ist, dass man hier kein Feld hat. Das ist eigentlich nur einzeiliges Feld. Hier schreibt man gar nichts. Man schreibt einfach hier daneben. Also einmal hier und einmal hier. Ja? Ich schaue die ganze Zeit, wenn jemand eine Frage hat, bitte Hand hoch und fragen. Das war das erste Blatt. Wir gehen zum zweiten Blatt. Oben über Begriff Phonetik get meet. Auf die ganze Seite, wo Phonetikaufgaben stehen. Und hier stehen... gegeben sind die folgenden Wortpaare in phonetischer Transkription IPR wieder. Also Sie müssen das, was hier steht, also 2 Wortpaare getrennt mit einem Schrägstrich, so wie was daneben steht, und man muss das erste Wort vor diesem Schrägstrich in IPR transkribieren und das zweite Wort nach dem Schrägstrich, weil die auch mit Schrägstrich getrennt sind. Ja? Und dafür gibt es 6 Punkte, auch gehört zu einfachen Aufgaben, unter 3 Schwierigkeitsgrad. Das System bietet mir immer also Trennschärfe für Schwierigkeit 1 bis 5. Okay, keine Fragen hierzu. Hier wird ein phonetischer Begriff genannt und hier steht, definieren Sie die Grundeigenschaft in Singular mit Hilfe von 2 von Ihnen gewählten Beispielen. Die Aufgabe ist zwar klein, aber das Feld ist ordentlich. Ja? Also es ist nicht klein, das ist ungefähr 12 Zeilen sind das auf dem Blatt, wenn man sie sieht. Und da habe ich mir gedacht, okay, man muss erstmal Grundeigenschaft definieren und diese Definition anhand von 2 selbstgedachten Beispielen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, was ist die Eigenschaft von allen bilabialen Konsonanten und der schreibt, was das ist und der bringt auch 2 bilabiale Konsonanten. Das ist jetzt nur gerade erdacht, spontan. Das ist das halt. Mehr ist es nicht. Auch jetzt kommen wir aus der Metasprache und empirische Daten. Übrigens, hier sind ab und zu mal Aufgaben, in denen man Definition verlangt, aber immer selbst erdachte Beispiele. Deswegen in der Vorbereitungsphase, egal was ihr theoretisch lernt, schaut bitte, ob ihr dazu die Beispiele auch noch parat habt, weil die werden hier auch mit Punkten honoriert. Okay? Also nichts auswendig lernen, möchte ich damit sagen. Okay. 4. Ist wenig. Auf Übersicht stehen die alle einzeln nochmal. Also ihr könnt meinetwegen diese Übersichtstabelle mitbringen, ich habe nichts dagegen. Genau, jetzt sind wir immer noch in der Phonetik. Vorletzte Aufgabe. Benutzen Sie die folgenden Beispiele, um den Begriff XY zu erklären. Hier ist auch das Feld aus 12 Zeilen darunter. Und was gegeben ist, sind die eine lange Liste. Also von hier fängt das, sind bestimmt so um die 20 Wörter nebeneinander geschrieben, auf Deutsch. Ja? Und die alle haben eine gemeinsame Eigenschaft. Und diese Eigenschaft lässt sich in einem einzigen Begriff aus der Phonetik zusammenfassen. Und dieser Begriff soll erklärt werden. Das heißt, die Aufgabe 1.4 ist hier 180 Grad gedreht. Dort müsstet ihr die Beispiele bringen, hier bringe ich euch Beispiele. In beiden Fällen muss man aber einen übergeordneten Begriff zu diesen Beispielen erklären. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Okay, was ich hier gegeben habe, sind die Wörter, die einmal grafisch dargestellt sind. Genau, einmal, ich habe das mehrfach gescannt, damit man, ich habe das einmal gemacht. Ihr seht, das ist eine Kopie. Ich habe das einmal gemacht, dass ich auf, ich habe bei Adobe, gut, Originalversion, und da kann man ja auch Sachen schwärzen und die sind schreibgeschützt. Das war aber lange her. Und einer der Studierenden hat scheinbar Schreibschutz geknackt und das hat rückgängig gemacht. So habe ich sehr eigenhändig Originalklausur eine Woche vor der Klausur hochgeladen. Im Endeffekt habe ich natürlich in so eine Nacht- und Nebelaktion neu schreiben müssen, die Klausur, und dann habe ich das vorgelegt. Aber von dem Jungen habe ich Respekt. Also ich habe das bei Adobe nicht gemeldet. Ja, aber deswegen mache ich jetzt so sehr. Ich hatte viel Arbeit. Also, was ist das hier für eine Aufgabe? Hier ist eine entsprechende Klammerung für grafische Darstellung von Wörtern und für die IPA-Transkription. Also, ich schreibe die Wörter, ich transkribiere sie für euch. Ihr müsst diese Transkription prüfen. Und sie sind falsch transkribiert, ihr müsst diese Fehler erkennen und dann korrigieren. Warum lacht ihr? Was? Ich würde gerne mitlachen. Die sind falsch transkribiert, und die, also nicht komplett, sondern es gibt so ein paar eigentlich eindeutige falsche Transkriptionen. Bei einem ist das so ein bisschen, aber müsste man auch, wenn man jetzt bei Frau Ehrimann Transkriptions, was ist das? Die haben doch extra ein Tutorium für Transkription, glaube ich. Wusste man das erkennen. Und dafür gibt es 10 Punkte übrigens. Ja, das ist Anwendungsaufgabe, so definieren wir diese Aufgaben. Anwendungsaufgabe, das heißt, ich definiere quasi die Krise und ihr müsst aus dieser Krise rausführen. Das ist so eine zusätzliche Schwierigkeitsgeschichte, deswegen sind das 10 Punkte ordentlich. Wir sind eigentlich hier mit der Phonetik durch. Wie sieht es aus? Was denkt ihr? Ist das, also das nicht. Aber wir haben jetzt 6 Aufgaben aus der Phonetik gezeigt. War irgendwas, was, also hauptsächlich IPA-Transkription und Begriffe lernen. Das war's. Ja? Was ich jetzt bewusst rausgenommen habe, es war hier eine richtig gemeine Aufgabe mit einem Datensatz aus dem Javanesischen. Aus dem Javanesischen. Und da habe ich einen Datensatz, so einen Datensatz, die ganze Seite, weil um phonetische Regelwerke zu verstehen, muss man sehr viele Daten haben. Man kann nicht anhand von 5 Wörtern irgendwie eine phonetische Regel irgendwie ableiten. Deswegen hatte ich komplette Seite mit einer Frage, die so klar war, ja, und dann habe ich das sein lassen. Vor allem, ich kann dafür keine 12 Punkte geben. Aber allein Beschäftigung mit diesem Datensatz braucht bestimmt so 10 Minuten. Deswegen habe ich wiederum rausgenommen und die Tutoren hatten auch nichts dagegen. Weil das irgendwie, ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Also ihr könnt alle Fragen stellen, aber ich werde heute nicht alle Fragen beantworten. Ja. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Sollte so eine Aufgabe tatsächlich dabei sein, ja. Das wäre interessant. Darauf bin ich mal gespannt. Theoretisch, ja. Ja. Okay, gut. Wir kommen jetzt zur Morphologie. Ich brauche noch ein bisschen Zeit am Ende. Also wir können jetzt heute nicht nur das hier machen, sondern ich muss auch noch erklären, wofür kriegt ihr eigentlich die Noten, wie die Antworten aussehen sollen. Hier unten in 2.1 sind die Morpheme gegeben, eine ganze Reihe. 8 Punkte gibt es dafür. Und ich glaube, diese Tabelle hatte ich auch in der Vorlesung gezeigt und gibt es auf Lernbarfolien auch. Machen wir ganz kurz hier einen Punkt. Also, es gibt, Universitäten sind autonom und die haben eigene Studienordnungen und Rechtsordnungen und Prüfungsordnungen auch. Also, in dieser Klausur ist nichts, was als Lernmaterial entweder in der Vorlesung verwendet wurde oder und in Tutorien verwendet wurde oder und auf OLAT nicht zu finden sei. Das heißt, ihr habt das Recht, nur in diesen Fragen geprüft zu werden, nicht nur hier, sondern generell, die der Dozierende oder der Prüfungsverantwortliche irgendwie euch zugänglich gemacht hat, in irgendeiner Lernform, Lernmaterialienform. Und alles, was ich hier gemacht habe, habe ich eine Quelle. Und diese Quelle ist zugänglich nicht nur für mich, sondern für euch auch, für uns alle. Deswegen, also Punkt Nummer 1 sind diese Videos, die wir dann gemacht haben, sind genau, als ich schon Plan hatte für die Klausur, genau dahingehend haben wir die Videos dann gemacht, diese Kurzvideos. Ja? Daraus kann man ja wieder Lernbarfolien ansteuern und dort findet man im Endeffekt alles. Unter anderem auch diese Tabelle und unter anderem auch meisten von, also viele Morpheme, die dort wir besprochen haben. Hierzu bitte gibt es kein Beschriftungsfeld, man schreibt genau in diesen Kästchen rein. Ja? Also, das ist die erste Morphologieaufgabe. Die zweite Morphologieaufgabe, ja, das ist meine Lieblingsaufgabe. So, im Deutschen gibt es Nachname zum Beispiel Meier, ja, sehr verbreitet, kommt aus einer Amtsbezeichnung Major, Major, ja, in Barbarossas Zeiten alle Teile des Reichs, die nicht direkt an Deutschland angeschlossen waren, wurden von diesen Meiern verwaltet. Das war ein Verwaltungsamt. Als das Reich dann zusammenbrach, dann kamen die zurück ins Reich und dann brachten die eben diesen Namen mit. Und je nachdem, was an diesen Ortschaften produziert wurde, hieß einer irgendwie, keine Ahnung, Kohlmeier und andere, was weiß ich, Meier und so weiter. Dieser Nachname ist so verbreitet. Ich erkläre euch jetzt Essenz dieser Aufgabe. Dieser Nachname wurde so verbreitet, dass mittlerweile daraus ein Suffix entstanden ist, also Wortbildungselement. Zum Beispiel Schlaumeier ist kein Nachname, sondern ist, was ist das? Weiß ich nicht, ich habe kein Bauchgefühl dafür. Oder Vereinsmeier. Also Meier fügt man zu irgendwelchen Sachen, ja hier, der hier, wenn man jetzt nicht Putzquanit sagt, ja hier Vorlesungsmeier. Oder keine Ahnung, hier E-Learning-Meier. Oder sowas. Ja? Ist das ungefähr klar? Das heißt, mit Meier kann man die Worte produzieren. Wenn ihr dann hört, sowas wie komplett was Neues, ja? Hier ein Campus-Meier, der ständig auf dem Campus ist. Ja? Ihr habt noch nie das Wort gehört, ich auch nie, aber habe ich gerade erfunden. Campus-Meier hört, dann fällt euch nicht schwer, die Bestandteile dieser Komposition auseinanderzusetzen. Ja? Campus und Meier. Das, was hier ist, das, was hier gegeben ist, ist ein Wort aus einem Interview und ein bekanntes Wort. Und wenn ich jetzt Campus Meier auseinandernehme, dann kann ich Meier noch zu was anderes verwenden. Und genau dasselbe fand hier auch statt, allerdings falsch. Allerdings, also tatsächlich falsch. Das musst ihr erstmal wahrnehmen. Warum, so heißt auch die Frage, warum ist die fehlerhafte Derivation, warum ist XY, also was tatsächlich gemacht wurde, eine fehlerhafte Derivation aus Campus Meier? Warum ist das so? Und ihr müsst einfach euch mit der Quelle dieser Derivation auseinandersetzen, also aus welchem Wort wurde diese fehlerhafte abgeleitet. Und dafür, um damit auseinanderzusetzen, braucht ihr zwei Methoden, segmentieren und klassifizieren. Eher segmentieren, richtiges Segmentieren, das ist das. Aber Aufgabe ist sehr einfach, aber bewusst etwas verwirrend formuliert. Aber ich gebe euch einen Tipp, setzt euch mit der Quelle dieser Derivation auseinander und ihr werdet das rausbekommen. Dieses Beispiel mit Campus Meyer ist gar nicht so schlecht. Aber ich kann jetzt hier nicht auch alles erzählen. Und dafür gibt es 10 Punkte, das ist viel. So, okay, das war das zweite Beispiel. Diese Aufgabe ist auch meine Lieblingsaufgabe und ich habe das Originalbild ersetzt. Ich habe das Originalbild ersetzt und das ist nur jetzt zu Übungszwecken hier. Ja? Hier steht Folgendes. Sie sind ein Werbetexter und Ihr wichtigster Kunde, ein XY und hier ein App-Hersteller. Ja? IT-Firma stellt die Apps her. So, hat ein neues Produkt entwickelt. Erfinden Sie einen Namen, indem Sie die Vorlage beschriften und beschreiben Sie die verwendete Wortbildungsregel. So, stellt euch mal vor, da kommt so ein Kunde zu euch und er sagt, pass mal auf, ich habe jetzt ein Kommunikationstool, Applikation irgendwie entwickelt und das Tool gewährleistet Weiterleitung von Nachrichten, Bilder, Videos, die Bearbeitung von Videos im Original. Wie soll ich das nennen? Und wir haben verschiedene Wortbildungsmöglichkeiten, irgendwie, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt hier als Beispiele gehabt. Da ist es Seamless zum Beispiel, Mycroft, Yelp, Netflix, HBO und so weiter. Das sind alles verschiedene Wortbildungsmöglichkeiten. Ja? Und dort, statt von diesen Apps, ist tatsächlich ein ganz klar erkennbarer Gegenstand. Ihr hält diesen Gegenstand jeden Tag in der Hand. Und von diesem Gegenstand ist nur noch Zeichnung und ihr müsst direkt auf die Zeichnung das Wort draufschreiben, weil das ein neues Produkt ist, meinetwegen ist es ein Getränk, Getränke kennt ihr, und da ist eine Abbildung von Flasche und auf dieser Flasche und drunter steht zum Beispiel, keine Ahnung, das sind Zuckergetränke, Erfrischung oder Energiedrink und so weiter. Ihr müsst einfach einen Namen erfinden. Seid kreativ, erfindet das, also ja, genau. Das wird die Aufgabe sein. Ich überlege gerade, wie verrate ich das nicht? Stellt euch mal vor, ein Pharmazieunternehmen kommt auf euch zu und sagt, ihr habt beste Kopfschmerzenmittel der Welt. Wie würdet ihr das nennen? Aspirin? Dann Aspirin heißt das schon, aber du kannst schon vielleicht, keine Ahnung, dieses Pirin nehmen vielleicht und das mit was anderes aus dem Latein oder aus dem anderen übernehmen. Halt, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber seid kreativ einfach. Das, was ihr dort seht, also mit Kopfschmerzen, ist das medizinisch so ein bisschen Bereich, ja? Die nehmen alles aus dem Latein, aber hier kann man tatsächlich aus dem Deutschen nehmen, zusammensetzen. Ja? Dafür gibt es 12 Punkte. Ja. Okay, hier ist ein Feld, in dem ihr das Wort nochmal erklärt, die Wortbildungsregeln, die ihr angewandt habt. Okay? Gut, wir kommen jetzt vorletzte Aufgabe. Klassifizieren Sie Konstituenten eines Morphems des Wortes und da ist ein Unwort, ein sehr langes Wort. Wir hatten hier ein Beispiel mit Unfruchtbarkeitsgottheiten oder sowas. Ein Unwort mit Fugenelementen, mit Negationspartikeln, mit Pluralzeichen, mit Adjektiv-Substantiv-Zusammensetzung und zwar doppelt. Und hier steht, man muss diese Bestandteile klassifizieren, vorausgesetzt, nachdem man sie segmentiert hat. Das heißt, mir reicht es aus, wenn ihr in diesem Feld einfach mit Strichen das Wort auseinandernimmt und unter dem Segmenten einfach sie klassifiziert, meinetwegen mit Pfeil oder so, das ist ein gebundenes Morphem, Plural, meinetwegen, also alles, was ihr denkt, dieses Element klassifiziert, dann soll das auch darunter stehen. Ja? Also mit Strichen einfach sie segmentieren und darunter einfach die dann klassifizieren. Einfaches Beispiel, einfache Geschichte, auch 8 Punkte, das ist jetzt ja, nicht so schwierig. Hier bringe ich vier Begriffe aus der Morphologie. Die habe ich hier in den Einführungszeichen, aber die sind jetzt natürlich mit Tippex bedeckt. Erläutern Sie an selbstständigen Beispielen mindestens zwei Beispiele pro Begriff, die und die und die und die Begriffe. Also vier Begriffe aus der Morphologie. Und hier wiederum, selbst erdachte zwei Beispiele, eigentlich sehr einfach. Ja? Und ich kann jetzt nicht irgendwelche Randbegriffe aus der Morphologie holen, sondern tatsächlich die grundlegende Wortbildungsbegriffe aus der Morphologie, die hier erläutert werden müssen, mit zwei jeweils Beispielen dazu. Nicht so viele Punkte jetzt unbedingt, das ist Schwierigkeitsgrad 4, also 8 ist nicht viel. Das ist die letzte Aufgabe der Morphologie und das ist ordentlich. 12 Punkte. Ich mache das klein. Hier. Da oben steht, gegeben sind zwei unvollständige Konjugationsparadigmata. Genau. Zwei unvollständig, weil, also hier unterbricht das. Es sind zwei, aber die haben das so geschwärzt, dass man das jetzt nicht sieht. Also an der Stelle, wo ich jetzt gerade Cursor habe, fängt das zweite Paradigma an. Oberhalb dieser Linie ist das erste. Ihr seht, dass oberhalb dieses Paradigmas ist einmal eine schwarze Linie und einmal eine zweite. Das heißt, im ersten Paradigma fehlen zwei Formen, die ergänzt werden müssen. Ich erkläre gleich, wie. Und im zweiten unteren Paradigma mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insgesamt 9 und dafür gibt es 12 Punkte. Das sind sowas wie Default-Paradigmen. Also da sind die Lücken drin und diese Lücken können ausgefüllt werden, wenn man auch wiederum die Formen, die sonst stehen, segmentiert. Pattern Matching, also die Übereinstimmung von Formen und die Unterscheidungen sind im Endeffekt durch Übersetzungen, daneben steht Übersetzung, zum Beispiel ich springe, du springst, er springt, wir springen und so weiter. Ja? Spring bleibt immer dasselbe, das merkt man bei der Übersetzung, welcher Form für Springen steht und alles, was sich unterscheidet, je nachdem in welcher Form, dann ist das erste Singular, zweite Singular, dritter Plural, was auch immer. Ja? Das ist hier zu machen. Nur es sind zwei Sprachen, die miteinander verwandt sind. Ja? Zwei Sprachen, die miteinander verwandt sind. Bei solchen Sachen, ich habe sehr oft Studierenden gehabt, die gesagt haben, wir wollten einfach nicht glauben, dass das so einfach ist. Und ich habe immer gesagt, glaubt ruhig, dass das einfach ist. Ja? Der Trick hier ist einfach die Auseinandersetzung mit zwei historischen Sprachen. Das ist der Trick. Wenn danach das einfach vorkommt, das heißt, ihr habt alles richtig gemacht während des Semesters. Ja? Für die, die das können, kommt das sehr einfach vor. Warum? Weil die Überwindung ist, einfach mit einem Paradigma zu beschäftigen von den Sprachen, von denen man jetzt nicht viel gehört hat. Aber alle ausreichende Information ist hier drin. Es gibt noch zweite Aufgabe dazu. Man soll diese Striche hier auch noch ergänzen. Was ist das Zeichen für erste Singular in dieser Sprache? Was ist das Zeichen für zweite Singular, dritte, vierte, fünfte? Ich habe vorhin gesagt, das sind zwei Sprachen, aber genetisch verwandten, die sind sogar abfolgend voneinander. Deswegen es ist nur ein Personalzeichenparadigma hier gegeben, weil die das teilen. Ja? Es gibt einen kleinen Unterschied, weil in einer Sprache ist Endung etwas länger. Aber das habe ich jetzt ausgeblendet und bewerte ich auch nicht, wenn man das nicht sieht. Sollte man das gesehen haben, dann ist es okay. An welcher Stelle genau? Also es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Ansonsten können beide Sprachen dieses Paradigma hier teilen miteinander. Ja? Gibt es Fragen hierzu? Okay. Eine ähnliche Aufgabe wurde bereits in einer der Tutorien besprochen. Und eine ähnliche Aufgabe liegt oben in diesem Ordner Kompendium Aufgaben und Blätter, Arbeitsblätter. Eine ähnliche Aufgabe liegt da oben. Ja? Daraus ist das entstanden. Und bevor ich diese Aufgaben gemacht habe, habe ich auch mit euren Tutorien Rücksprache gehalten und die halten das für lösbar. Für all die da diese Sitzungen besucht haben. Jetzt kommen wir zum Morphosyntax. Wir haben Morphologie jetzt abgesprochen. Zwei größte Bereiche abgeschlossen. Wir sind jetzt bei der achten Seite. Also das ist die Hälfte haben wir hinter uns. Und jetzt kommt noch ein Datensatz. Das sind insgesamt 16 Wörter. 16 Wörter oder Komposita. Sowas wie ein Haus oder ein großes Haus. Kann auch da stehen. Oder ein Schwein oder ein großes Schwein oder sowas. Kann auch stehen. Es ist eine Fremdsprache, ich sage nicht, welche Sprache. Also es ist eine Indianersprache. Und hier sind einfach die Worte gegeben, daneben stehen die Übersetzungen, alles ist übersetzt. Und verlangt wird, bestimmen Sie die Bedeutung von einzelnen Morphemen aus. Das heißt, ein Wort, so wie Haus, wiederholt sich mehrfach. Also nicht das Wort Haus, sondern zum Beispiel Haus, häuslich, wenn das steht. Man weiß, okay, aha, da haben wir ein Haus, da haben wir häuslich. Ja? Häuser kann auch stehen. Ja? Großes Haus. Ja? Das heißt, man schreibt sowohl die lexikalische als auch die grammatische Morpheme untereinander auf. Dafür gibt es extra Feld hier. Die ganze Seite, ja, ist dieser Aufgabe gewidmet. Und man schreibt und man schreibt daneben, diese, das ist zum Beispiel F. Und da bedeutet dieses Wort das. Und das ist zum Beispiel, keine Ahnung, welche da. Und C. Und da bedeutet das Wort das. Das heißt, das ist auch eine. Eigentlich Abgleichen von Formen und Segmentieren und Klassifizieren, aber anhand des Datensatzes. Das ist, worauf es ankommt. Auch dasselbe, wenn euch das einfach vorkommt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und freundet euch mit dieser Aufgabe, mit dieser Vorstellung, das ist einfach, das ist okay. Also soll euch nicht erschrecken. Ich kenne auch selbst das Gefühl, wenn, oh, so einfach kann das doch nicht sein, dafür auch 12 Punkte, irgendwas übersehe ich. Nein, ganz klar nein. Ja? Okay, jetzt kommen wir im Bereich Syntax, da haben wir 44 Punkte zu vergeben. Da gebe ich einen Satz, darunter unter dieser Aufgabestellung. Bestimmen Sie die Konstituenten des folgenden Satzes mit Hilfe der Konstituententests. Konstituententests, es gibt, ja, bei uns, glaube ich, gibt es 4 oder 5 Stück. Wenn ihr ein bisschen tiefer recherchiert, dann gibt es 6 Tests. Je nachdem, wie ihr das löst, also 8 Punkte, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber dieser Satz soll ganz klar an Konstituenten in konstituierenden Teilen auseinandergenommen werden, mithilfe von diesem Test. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ihr zu einem einzigen Konstituenten alle 6 Tests durchführt, sondern es geht darum, dass ihr eine Konstituente vielleicht und einen Test dazu verwendet. Zu einem anderen Konstituenten einen anderen Test verwendet und so weiter und so weiter. Ich halte das für plausibel. Es wäre unfair, wenn man nur einen Test kennt und mithilfe eines Tests dann den ganzen Satz analysiert. Dafür gibt es wenig Punkte. Ja, ganz wenig. Okay, hier gebe ich auch etwas Preis. Eine Aufgabepreis, nämlich in der ersten oder zweiten Block Syntax im Lernbar. Am Ende gibt es 4 Videos zu syntaktischen Theorien. Ein Video ist extra gewidmet dieser Theorie, dem topologischen Modell des Deutschen. Das ist ein 5-minütiges Video und dort ist dieser Theorie, also diese Methode, diese Art der Satzanalyse erklärt. Ich würde sagen, ihr fängt damit an und da ist noch ein Lesertext oder ihr findet selbst einen Lesertext zum topologischen Modell. Es wird aber kein theoretisches Wissen hier abverlangt, sondern da steht ein Satz, etwas länger, und dieser Satz soll in diesen Kästchen also Vorfeld, linker Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer, Nachfeld, und die Teile des Satzes sollen hier eingeordnet werden. Und es gibt eine Reihenfolge, das wird in diesem Video erkannt, wie ordne ich die Sätze in einem topologischen Feldermodell ein. Das soll dort gesehen werden und auch gelernt werden. Dafür gibt es 8 Punkte. So, okay. Stichpunkt Ambiguität. Ich sehe eine Frau mit einem Fernglas oder sowas. Habe ich das Fernglas oder sie? Ambiguität. So ein Satz ist ja gegeben. Und verlangt wird, dass man die Konstituenten markiert, erstmal, und dann die Satzglieder unterscheidet, die zwei Interpretationen ermöglichen. Habe ich jetzt gerade auch verraten, das ist auch jetzt mit einer Präposition angeschlossenes Objekt, und einmal kann diese Präposition zu einem Objekt angeschlossen werden, zu einem Subjekt angeschlossen werden. Es soll aber durch Klammerung eben das gezeigt werden, dass das einmal so möglich ist und einmal so möglich ist. Oder er sagt, okay, ich nehme einfach den Satz, oberhalb nehme ich eine andere Baumdiagramme und unterhalb eine andere Baumdiagramme. Das geht auch. Ja? Stichwort Ambiguität. Lernbarfolien haben beides. Also dort sind beide Analysen und sie können dort auch so gezeigt werden. Übt das bitte zu Hause, weil das sind 12 Punkte für jeweils. Und ich habe oft gesehen, dass das die auch sogar sehr gut die Klausur schreiben, manchmal so missverstehen. Wie stelle ich das da? Ja. Okay. Hier wird ein Begriff nach einem Begriff gefragt. Was besagt bla 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 Regel zum Beispiel? Aber weil da jetzt Neutrum das steht, was besagt das bla 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 Prinzip, konnte lauten. Hätte ich jetzt das auch noch tippexen sollen. Und ein entsprechendes Beispiel, dafür gibt es 4 Punkte. Okay? Selbst erdachtes Beispiel. Das ist die vorletzte Aufgabe in der Syntax. Das ist wieder ein Datensatz. Das ist diese Aufgabe mag ich am besten, am liebsten. Dafür gibt es auch 12 Punkte. Diese Aufgabe ist auch aus einer asiatischen Sprache mit Übersetzungen natürlich. Diese Aufgabe ist auch annotiert, das heißt glossiert, Leipziger Kapitelchen. Aber sehr transparent. Ja? Also es ist nicht irgendwie Mirativ oder Kumulativ oder Durativ oder sowas. Nein, sehr transparent, sehr verständlich, ganz klar abgetrennt in diesen Interlinearen. Es gibt 6 Datensätze, die sind unterschiedlich. Manche Datensätze ist nur ein Satz und bei manchen Datensätzen, ich sage euch sogar, welcher E-Satz, E, etwas länger Abstand, der sitzt, wisst ihr warum? Weil da ein Satz genommen wird und mit verschiedenen Wortstellungen gespielt wird. Derselbe Satz mit verschiedenen Wortstellungen. Die Worte sind umgestellt einfach. Und darunter steht auch die Bedeutung. Verlangt wird, die Äquivalente zum Englischen zu finden. Das heißt, hier stehen die englischen Worte. Hätte ich jetzt eigentlich zeigen können, sowas wie ein Junge, eine Frau, das Verb ist oder sowas. Und er müsste die Entsprechungen dort finden und daneben schreiben, aber auch erste Singularzeichen, dritter Singular, erster Singular und possessiv. Also sowas wie meins, ja? Deins, seins, ihrs und so weiter. Das ist eine. Und B, bestimmen Sie die Markierung der syntaktischen Funktion des Subjekts, des direkten und des indirekten Objekts. Wenn er die Interlineale liest, dann ist das einfache Aufgabe und ihr werdet auch überrascht, so einfach kann das doch nicht sein. Er hat doch eigentlich direkt die Antwort vor Augen gegeben. Ja, wenn das so ist, dann habt ihr auch alles richtig gemacht. Und es werden Leute sein, die werden diese Aufgabe wahrscheinlich für Ende der Klausur mal lassen, weil das als am schwierigsten eingeschätzt wird. Und ja, ist es aber nicht. Bei allen Datensatzaufgaben ist wichtig oder zumindest essentiell, dass man zeigt, ich habe keine Angst, mich mit Datensätzen auseinanderzusetzen von den Sprachen, die ich nicht kenne, die ich nicht gründlich kenne. Aber diese Datensätze sind so aufbereitet, dass sie die Aussage erlauben. Und darauf kommt es an. Das wird auch benotet. Hier gibt es kein Beschriftungsfeld, weil das neben den Englischen genauso in diese Kolumne geschrieben wird, hier auch daneben geschrieben wird und da auch nach diesem Doppelpunkt auch noch daneben geschrieben wird. Ja? Also direkt auf dem Blatt. Das ist die. Ach so, okay. So, wir sind jetzt mit. Das war die letzte Syntaxaufgabe. Kommen wir zu Semantikaufgaben. Erklären Sie den Begriff XY und entsprechendes Beispiel. Ja. So, dazu möchte ich noch Folgendes sagen, weil zwei Aufgaben habe ich genauso konzipiert. Hier sind ja die, also die Striche und daneben steht eine Definition und ein Beispiel von den semantischen Rollen. Also ich definiere eine semantische Rolle und daneben schreibe ich sogar ein Beispiel. Eure Aufgabe ist, das mit einem Begriff zu versehen. Wie heißt eigentlich diese semantische Rolle? Es gibt ein Handout, heißt Simplificia Syntaxis, hochgeladen auf OLAT. Oder auf OLAT, auf Lambda-Folien selbst, ist das alles genauso abgebildet. Ich habe aber nur, glaube ich, ein Viertel oder ein Fünftel von all, was da steht, hier herausgenommen. Nicht alles, aber ihr werdet wahrscheinlich alles lesen müssen, damit ihr diese Aufgabe auch gut bewältigt. Letzte Semantikaufgabe. Hier gebe ich auch zur Vorbereitung auch vielleicht aus der Textsemantik zwei Themen. Ich gebe euch eine Anreihung von Sätzen und zu erklären ist die Unterscheidung zwischen Kohäsion und Kohärenz mit Hilfe des Textes. Dieser Text ist so künstlich konstruiert, gibt es in der Natur nicht. Und das Beste ist, wenn ihr auf unsere Lernbarfolien den Inhalt zu Kohäsion und Kohärenz, vielleicht lohnt sich auch zu Isotopie etwas zu lesen. Ja. Das ist aber alles da, muss nur gelesen werden. Genau. Jetzt kommen wir zur Pragmatik, da haben wir auch drei Aufgaben. Da habe ich einen Satz gegeben und da soll gedeutet werden, A, Ausdrucksbedeutung, B, Äußerungsbedeutung und C, kommunikativer Sinn. In den Lernbahnen haben wir zu jedem Einzelnen von A, B, C jeweils eine komplette Folie in der Pragmatik. Ja? Und da ist sogar ein Beispielsatz, wie zum Beispiel, mir ist kalt. Ja? Beste Übung. Nehmt einfach den Satz, mir ist kalt und beantwortet die Frage mit A, B, C. Beste Übung. Ähnlicher Satz ist hier auch stehend und das soll auch hier geübt werden. Das ist die vorletzte Pragmatikaufgabe. Da habe ich genau das wie mit semantischen Rollen, habe ich hier auch die Definition der Sprechakte und, nee, kein Beispiel, nur die Definition von Sprechakten gegeben und da links soll die Bezeichnung von diesen Sprechakten stehen. Da habe ich auch so gut ein Drittel dessen rausgenommen, was wir auf Lambda-Folien angeboten haben. Hier habe ich eine Aussage, beziehungsweise wird eine Aussage stehen. Und die Frage ist, welche Qualitätsmaxime, die Konversationsmaximen von Paul Grease, ja, und hier wird eine Maxime absichtlich verletzt und gefragt wird, welche Maxime wird hier absichtlich verletzt. Das ist eine sehr markante Form der Konversation, die hier für jeden ganz klar, und vielleicht verwendet ihr das sogar selbst, ja. Beste Übung, keine Ahnung, nehmt zum Beispiel Ironie und fragt euch, welche Qualitätsmaxime verletzt die Ironie. Und jetzt komme ich zur letzten Aufgabe, Korpuslinguistik. Was genau sagt die folgende Beschreibung aus? Und darunter steht eine folgende Beschreibung. In dieser Beschreibung stehen zwei Wörter, sind Token and Types. Dazu gibt es auch eine extra Folie, das haben wir in der letzten inhaltlichen Sitzung besprochen. Und ein eigenes Beispiel mit Erklärung zum Thema wäre natürlich auch nochmal mit vier Punkten versehen. Also Types und Token. Jedes Mal, wenn ihr Corpora öffnet, da gibt es immer Dokumentation zum Korpus, zu Metadaten des Korpus und so weiter. Und da steht immer diese Beschreibung, immer. Wenn es um die Größe eines Korpus geht, da gibt es in der Regel, haben sich die Informatiker auf ungefähr diesen Satz geeinigt. Und diesen Satz habe ich hier rauskopiert und da abgebildet. Diese zwei Worte geben euch Hinweis darüber. Genau. Damit haben wir jetzt alles durch. In der Originalklausur wird auf der... Sofort. Was noch hier auf diesem letzten Blatt stehen wird, so ein kleines Kästchen mit einer Bitte. Benotet euch selbst. Und ihr setzt euch die Note für euch selbst. Wenn die Klausur zu Ende ist, schreibt ihr selbst eine Note. Das ist, müsst ihr nicht, aber das ist meine Bitte an euch. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen so 10 Minuten Fragerunde. falls wir so lange brauchen. Und danach erkläre ich euch gerne, was bei der Benotung, worauf es ankommt. Du hattest eine Frage? Nein. Wir hatten doch in der Sitzung ein Beispiel, wenn die Fliegen hinter Fliegen, Fliegen hinter Fliegen her. Ja? Und das mussten wir nach Typen Tokens. So ein Satz wird es ja nicht sein. Da, hier wird eher eine Frage, dass ihr so einen Satz mitbringt. Was hier steht, ist eine pur technische Beschreibung eines Korpus. Es ist technische Beschreibung, wenn du jetzt Gebrauchsanweisungen siehst. Ungefähr so ein Satz. Hat aber nicht direkt mit dem Beispiel Types und Tokens zu tun, sondern das ist eine technische Beschreibung eines Korpus. Das ist für mich so eine Anregung, definiert mir bitte Types und Tokens. Aber indem er diese Beschreibung analysiert, indem er versteht eigentlich, was dahinter genau verbirgt. Und das habe ich tatsächlich so abkopiert, und nicht mehr reduziert, weil alle Corpora haben das mittlerweile als Standardbeschreibung übernommen. Überall, wo irgendwelche Documents oder Helpdesk ist, da sind diese Frequently Asked Questions und so weiter. Da steht immer zur Größenangabe eines Korpus, immer so ein ganz bestimmter Art und Weise formulierter Satz. Und dieser Satz habe ich hier hochgeladen. Okay. Also verlangt wird eher, dass so ein Satz, was wir in der Vorlesung gesprochen haben, dass ihr das mitbringt.
Ja.
Irgendwie Tongue Twister oder sowas, keine Ahnung, Zungenbrecher oder sowas. Okay, wie ist das Gefühl? Das sind 15 Seiten. Das sind für 3 Stunden gedachte Klausur. Wir fangen genau um 12 Uhr. Und zwar, wo schreiben wir die Klausur? In H14. Das ist 4, oder? Ist das 4, dieser Raum? H4? Okay, dann ist das H14. Wir treffen uns im H14. Aber um 12 Uhr fange ich an. Keine netzfähigen Geräte mitbringen. Zugelassen für Nicht-Deutschmuttersprachler ist nur deutsch-deutsches Wörterbuch. Geschrieben wird nicht mit Bleistift. Dann müssen wir das scannen und nochmal irgendwie, weil das irgendwann mal weg ist. Es wird mit einem schwarzen Kugelschreiber geschrieben oder blauen, also nicht mit Rot, Gelb oder Grün oder sowas. Was noch? Ja, genau. Also mehr technische Angaben habe ich jetzt nicht. Also es gibt in anderen Fakultäten, keine Ahnung, Zigarettenscheine, 3-mal rauchen gehen dürfen, Toilettenscheine, so machen wir nicht. Ja, also wenn ihr sagt, ich muss auf Toilette, dann geht der auf Toilette. Oder, genau, bitte? No? Ah, okay, nee. Also ich kenne das. Eines Tages, wenn wir komplett elektronische Klausuren schreiben, das heißt, wir hätten das hier auch elektronisch schreiben können, dafür brauchen wir einen PC-Pool mit genauso vielen Teilnehmenden und so weiter. Jeder hat eine ID und das ist genau, meinetwegen, 3 Stunden lang geöffnet, also das Fenster. Und man schreibt die Klausur, dann ist zu und man hat gleich ein Ergebnis. Ja, da wird es wahrscheinlich sowas nötig sein, irgendwie stoppen, rausgehen und wie oft man stoppen darf, sowas. Aber wir machen, also Wirtschaftswissenschaftler machen das, Juristen, das ist sehr streng, ja, also sehr, sehr streng. Aber wir, weiß ich nicht. Wir hatten bisher noch nie irgendwas mit Spickzetteln oder sowas. So ein Prüfungsbetrug gab es ja noch nie. Also es gab auch nie irgendwie so einen Fall oder sowas. Wir sinnieren das Fach ein bisschen anders. Okay. Ich wollte euch noch was zeigen und so ein bisschen mal zusammen. Ja, bitte, bitte. Nein, also, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also folgendes, sofern Sie diese Klausuren korrigiert sind, werde ich die Liste an Philprom weitergeben und da ist nicht mehr in meiner Macht, wie schnell sie verbucht werden. Aber für irgendwelche Bewerbungen, für BAföG-Amt, für Stipendiengeber, Stiftungen gilt der Ausdruck des also Transcript of Records, was ja durch Ihr KIS-LSF ausdrücken könnt, die Leistungsübersicht, gilt als juristisches Dokument. Das heißt, damit sind eigentlich alle Scheine haben sich erübrigt. Solltet ihr aber selbst trotzdem zu Hause Buchführung haben, eigen, unabhängig von Philprom, was ich auch nicht für dumm halte, sondern manchmal auch für sinnvoll, wenn man besonders, wenn man jetzt vorhat, nächstes Jahr ein Jahr auszusetzen oder irgendeine Feldforschungsreise zu machen oder Urlaubssemester zu machen oder was auch immer, ja, wo man selbst vielleicht so eine Übersicht verliert, dann habe ich nichts dagegen, wenn ihr mir korrekt ausgeführte Scheine mitbringt und ich sie unterschreibe. Korrekt ausgeführt heißt Modulkürzel, Modulbezeichnung, das Datum, wo das geschrieben wurde, eigene Matrikelnummer reinschreiben. Manche kommen mit einem leeren Schein und ich muss das alles ausgeben. Mache ich nicht. Ja. Nicht, weil ich das nicht möchte, weil ich habe eine Datenbank, wo ich seit 2009 alle Prüfungsteilnehmer drin habe. Aber komm. Oder ich schreibe so 1 Euro oder so Preis dazu. Ja. Nee, auf OLAT. Genau, auf OLAT, dort, wo ihr euch auch anmeldet für die Klausur. Und also spätestens in einer Woche nach dem Klausurtag, also ich habe in dieser Woche noch ab 5. zwei, also insgesamt 3 schriftliche Klausuren und 2 mündliche Prüfungen. Deswegen, all das muss ich auch noch, aber für mich ist auf der Liste steht K1-Klausur, weil mit meisten Teilnehmenden hat. Deswegen werde ich das auch innerhalb einer Woche fertig kriegen. Ich habe hier ein Dreieck gemalt, setzen wir hier in der Mitte Klausurnote, einfach N. Ja? Und ich möchte euch fragen, was ihr denkt, was für euch wichtig ist, wenn ihr benotet werdet, was ist für euch wichtig, also wozu neigt ihr? Wir müssen jetzt so ein bisschen so abstimmen, aber hilft mir ruhig dabei. Ich mache diese Abstimmung so. Ich trenne einfach diese Vektoren hier, hier und hier. Das heißt, wir entscheiden erstmal zwischen Gerechtigkeit und Objektivität. Und ich möchte zunächst mal fragen, wenn ihr zwischen Gerechtigkeit und Objektivität beziehungsweise soll eine Klausurnote gerecht sein oder objektiv sein? Wer ist bei dieser Zweierwahl für objektiv? Kurz mal Hand hoch. Nee, nicht links und rechts gucken, einfach kurz mal Hand hoch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich mache hier so 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich schätze jetzt hier so um die 30 Leute. Ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So. So viele sind für Gerechtigkeit und so viele sind für Objektivität. Okay, jetzt, wenn ich jetzt euch wieder fragen würde, ihr habt eine Auswahl zwischen Gerechtigkeit und Transparenz. Ja? Ich brauche diesen Platz hier. Gerechtigkeit und Transparenz. Soll eine Klausurnote gerecht sein oder transparent sein? Also machen wir uns kurz Gedanken darüber, was ist eigentlich gerecht und was ist eigentlich Transparenz? Also deutlich, klar, erklärt. Wer ist für Transparenz? Gut, mal Hand hoch. Okay, kurz Hand runter. Wer ist für Gerechtigkeit wieder, wenn man die beiden miteinander? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, du auch? Okay, dann 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und okay, gut. Und jetzt haben wir zwischen Objektivität und Transparenz und machen wir eigentlich uns Gedanken jetzt kurz mal rüber, was ist objektiv, was ist subjektiv. Also wenn das objektiv sein soll, dann darf das nicht subjektiv sein. Und Transparenz, also erklärt, einverstanden sein. Wenn man zwischen Transparenz und objektiv entscheidet, wer ist für objektiv? Okay, eine Teilnehmerin ist für objektiv und Rest ist hier. Ich muss das verbindlichen tatsächlich, deswegen schreibe ich einfach nicht die Ziffern, so und so viele, sondern das soll tatsächlich, genau, gut, sehr gut. Beobachten wir kurz dieses Bild, was wir da bekommen haben. Ich würde sagen, die meisten schätzen eben diesen Bereich hier. Also Transparenz ist auf Platz 1, würde ich sagen. Gerechtigkeit ist auf Platz 2. Und abgeschlagen die Objektivität auf Platz 3. Wow, das ist psychologisch überzeugend. Ich meine, so wie ihr, so wie ich auch, glaubt gar nicht, dass die Menschen objektiv sein können. Vor allem auch die euer Prüfungen benoten. Das stimmt. Ein Beispiel für Subjektivität ist zum Beispiel, wenn ich eine Klausur vor mir liegen habe und ich sehe dort eine Aufgabe brillant gelöst mit viel Können, aber auch mit viel Fantasie und mit vielem analytischen Denken. Ich beobachte mich selbst, wenn ich fortsetze, die Klausur zu korrigieren und vierte, fünfte Aufgabe, danach eine grottschlecht gelöste Aufgabe vorfinde in derselben Klausur, dann beeinflusst mich dieser Eindruck aus der gut gelösten Aufgabe und da drücke ich die Augen zu. Wenn ich genau so schlecht gelöste Aufgabe woanders, in anderem Kontext wieder finde, da bin ich nicht so kompromissbereit. Ja? So, deswegen stimmt das auch. Man kann das mehr oder minder auffangen, indem man das Zustandekommen einer Klausurnote transparent gestaltet. Transparenz ist für mich auch absoluter Punkt 1 und ich merke auch, wie die Generation seit letzten 10 Jahren gewandert ist. Ich mache das jedes Jahr mit jedem Kurs und ich notiere das für mich so. Vor 10 Jahren war das genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Also Platz 1 war mit wechselnder, jetzt je nachdem, Gerechtigkeit oder Subjektivität, Transparenz war ganz am Ende. Keiner konnte was mit damit anfangen. Was interessiert mich in Transparenz? Wenn ich Note 3,7 habe, ist mir egal, ob ich damit einverstanden bin. Finde ich trotzdem ungerecht. Ja? Und ich glaube, es geht nicht darum, Geschenke zu verteilen in den Prüfungen, sondern es geht darum, dass man eine gesunde Selbsteinschätzung, eine adäquate Selbsteinschätzung durch so eine Note bekommt. Und bitte betrachtet nicht die Klausurnote als die Einschätzung eurer Persönlichkeit oder euer gesamten Könnens oder sowas. Das stimmt nicht. Das ist einfach Tagesform. An einem bestimmten Tag von 365, an einem bestimmten Tag des Jahres und in einem kleinen Fach und in diesem kleinen Fach noch in einem kleinen Modul in einer Vorlesung. Dazu, das bildet diese Note ab und das ist kein Grund, irgendwie in eine Depression zu verfallen. Und ja, das ist die zweite Sache. Nun zu dieser Frage, worauf kommt es an bei der Benotung? Bei der Benotung ist für diese Phase des Studiums ganz wichtig und vielleicht einer der ersten Punkte die Verwendung der Metasprache, die sinnvolle Verwendung der Metasprache, sinnvolle Verwendung von Fachbegriffen. Nicht kokettieren irgendwie, ich kann diesen Begriff, sondern tatsächlich gezielt, aber sinnvoll auch in Relation zueinander gesetzt, sinnvolle Verwendung von Metasprachen. Das ist sogar so wichtig, dass ich manchmal am Rande des Klausurblattes immer so eine Strichliste fülle. Ja, das soll aber jetzt nicht verstanden werden, je mehr, desto besser. Nein, aber ich frage mich, okay, kann man diesen Satz auch vielleicht fachlich verpacken, etwas kumulativer, etwas kürzer, aber dafür mit den Fachbegriffen. Ja? Das heißt, ich setze mich erstmal gar nicht damit auseinander, wie richtig oder falsch eine Antwort ist, sondern in welcher Form diese Antwort abgebildet ist. Das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das wird also im Laufe des Studiums auch auf Platz 1 bleiben, ganze Zeit. Und irgendwann, wenn ihr Bachelorarbeit schreibt, dann wird das zu wichtigsten technischen Eigenschaften der Arbeit sein. Okay, also Verwendung von Metasprache. Deswegen weiß ich nicht, ich habe in der ersten Sitzung euch Metzler-Lexikon empfohlen und Dictionaries empfohlen und so weiter. Also das ist jetzt sehr aktuell. Das Zweite ist, und das bildet so ein bisschen Philosophie unseres Instituts ab, es gilt der Vorteil des besseren Arguments. Bedeutet, auch wenn eine Frage gestellt ist und ihr antwortet darauf etwas schräg oder sogar falsch, ihr argumentiert aber für diese schräge oder falsche Antwort auf höchstem akademischen Niveau, dann gilt das als richtig. Und das, also hier in dieser Klausur, besonders wenn man oft ankreuzen muss, ist das nicht so gegeben, aber für das Studium an sich ist dann entscheidend. Also wenn man Hausarbeiten schreibt, genau das wird benotet, kritisches, analytisches Denken. Und dafür ist in dieser Klausur auch noch ein bisschen Raum. Das sind die zwei wichtigsten Kriterien. All das setzt voraus, dass eine lesbare Schrift gegeben ist, dass ich das überhaupt wahrnehmen kann, dass ich das lesen kann. Ja? Man kann in beiden Richtungen übertreiben. Also man kann auch in andere Richtungen übertreiben, zum Beispiel Antwort schreiben mit drei, eine Taxonomie aufmalen mit drei Gliedern und das in drei verschiedenen Farben noch markieren. Ja? Also aber wie gesagt, also ich sehe manchmal auch die Schultraditionen, die in diese Klausur dann mit einfließen. Okay, damit war ich eigentlich, was diese Veranstaltung angeht, fertig. Wir sehen uns nächste Woche um die Zeit in H4, nein, um 12 Uhr ST, also nicht CT, nicht Viertelnacht. Ich muss protokollarisch euch fragen, ob ihr gesundheitlich imstande seid, die nächsten 3 Stunden da zu überstehen, und die das nicht können, um 12 Uhr nächste Woche, dürfen rausgehen, ohne dass das als nicht erschienen oder durchgefallen gilt. Das heißt, man behält 3 Möglichkeiten, Klausur zu bestehen. Man hat immer 3 Möglichkeiten, eine Klausur zu schreiben oder zu machen, aber nur 2-mal darf man durchfallen. Beim 3. Mal muss man dann Fach wechseln oder da schaltet dann zentrale Studiensekretariat ein. Okay, gibt es irgendwelche Fragen jetzt ad hoc? Ja. Ich mache das jetzt hier aus, ja? Kann ich das ausmachen oder du machst das aus?